Kiezmenschen, der Podcast zur Serie der Hamburger Morgenpost. Unterstützt werden wir von kultkieztouren.de. Kultkieztouren will mit uns auch die Geschichten der Menschen erzählen, die St. Pauli ausmachen, aber in der Öffentlichkeit zu kurz kommen. Viele der Guides sind übrigens auch Kiezmenschen und waren schon selbst bei uns im Podcast zu Gast. Wer genau, findet ihr auf kultkieztouren.de/kiezmenschen.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr im Stadion des FC St. Pauli bei Michael Fritz, Mitbegründer von Viva Con Aqua. Hallo, lieber Micha.
Hi Wiebke, hi Schuhloser Björn.
Der Schuhlose, der liegt nämlich hinter uns auf einer Liege und chillt ein bisschen.
Ja, wir sind im Roten Kreuzraum, also wo am Spieltag Udo und seine Kollegen von Deutschen Roten Kreuz sind und gegebenenfalls Menschen verarzten und notversorgen.
Ja, wenn Marius jetzt Hilfe braucht, dann können wir ihm leider nicht helfen.
Ja, naja, ich bin sein Täter, also für die Erstversorgung reicht's und die Nummer von 112 weiß ich auch noch, wie man
ja, die kriegen wir noch hin, aber ja. Du bist zu müde.
Ja, ich bin echt müde, sorry dafür, ist vielleicht auch Mittagspause, aber es ist einfach die Nachwehen nach der Millantor Gallery, unserem Kunstfestival im St. Pauli-Stadion, wo wir jetzt auch uns hier treffen. Ja, und das ist immer ein Ritt auf der Rasierklinge, im wahrsten Sinne des Wortes oft. Das ist einfach mit sehr viel Leidenschaft, sehr viel Ehrenamt, sehr viel Überstunden. Bist einfach eigentlich bis zu 19 Stunden im Stadion. Und das über eine Woche und danach baut der Körper ab. Oder währenddessen baut er eigentlich schon ab, aber danach darf er runterfahren.
Jetzt bist du so bei null. Akku leer.
Nee, so nicht. Akku nicht leer, geht auch nicht, weil als Papa musst du immer funktionieren. Ne? Sohn hat heute Geburtstag, das heißt, er erwartet dann natürlich auch eine Geburtstagsparty. Das heißt, da muss delivered werden und so generell ist jetzt Energielevel jetzt nicht mein größtes Problem, weil ich ja glücklicherweise ADHS habe und das H steht ja für Hyperaktivität und deswegen kriege ich eigentlich immer wieder sehr schnell Energieimpulse. Aus vor allem Ideen oder Inspiration oder dem Zusammenkommen mit anderen Menschen.
Also jetzt bist du auf dem Level, auf dem andere normalerweise sind.
Ein bisschen drüber.
Ein bisschen drüber trotzdem noch. Also bist immer noch so bei 80%
ja,
Akku.
Ey, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe ja noch nie ein normales Leben geführt vielleicht so. Von daher weiß ich das nicht so ganz. Ich weiß nur aus Erfahrung, dass ich oft über meine Grenzen auch hinausgegangen bin und das innerhalb von diesem Viva Con Aqua Kontext immer wieder gemerkt habe, dass es geht. Das kann man sicherlich nicht sein ganzes Leben machen. Deswegen habe ich auch mit Alkohol aufgehört und mit ein paar anderen, mit Rauchen und so weiter, um einfach ein bisschen gesünder zu leben, um nicht über diese Gesundheitsgrenzen auch so die ganze Zeit konstant drüber zu gehen. Weil wenn du natürlich in dieser Kunst, Musik, Kultur, Bubble auf den Festivals lebst, dann ist halt Alkohol irgendwie ein stetiger Begleiter gefühlt. Der macht aber nichts besser. Der macht eigentlich alles eher also schädlicher, toxischer, produziert eher Dramen, als dass er Klarheit bringt und Orientierung im Leben. Ja.
Hattest du Dramen?
Ach du, ich glaube, alle Menschen, die man so trifft, haben Dramen. Ne? Ich halte so, dass man erstmal mit allen Menschen lieb sein sollte, weil jeder so sein Päckchen hat, ne? Sein Rucksack im Leben. Und deswegen hatte ich auch Dramen. Ich glaube, wenig. Ich bin schon sehr privilegiert, sehr luxuriös aufgewachsen, so Bildungsbürgertum im Schwabenländle. Papa Arzt, da kam natürlich die durch die Pathologie, also mein Vater ist Pathologe. Ich habe sehr viele Leichen gesehen, sehr früh mit 13 angefangen, dort im Krankenhaus zu arbeiten. Da kamen dann so die Dramen der oder die Traumata der ja der Toten mit rein und solche Themen. Aber jetzt in meinem familiären kleinen Zirkel würde ich sagen, ging das eigentlich, war das eher sehr überschaubar und eine ganz entspannte Kindheit. Im Nachhinein checkt man natürlich erstmal so, okay, dass man immer zu viel, zu laut, zu irgendwas war, weil ja dieses ADHS halt nicht diagnostiziert oder damals halt überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Mhm. Also so, genau, das checke ich so im Nachhinein ein bisschen. Und klar kann man jetzt irgendwas reininterpretieren, aber letztendlich bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, wie ich aufwachsen durfte und welche Privilegien ich da genossen habe, dass ich nie um irgendwas kämpfen musste. Nicht für Wasser, für Klozugang, für Bildung, alles eigentlich mit dem goldenen Löffel in den Arsch gesteckt bekommen, wenn man ganz ehrlich ist. Und von daher halte ich es meistens so, dass ich gar nicht mich beschweren möchte.
Deine Dramen sind Alltagsdramen.
Ja, und letztendlich, also ich weiß nicht, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, Björn hat ja auch so einen Regler dabei und wo man dann, oder wenn man das Mischpult kennt von irgendwelchen Musikerinnen oder so, dass die Regler der Dramen einfach in anderen Ländern halt höhere Ausschläge haben. Trotzdem ist dein Drama hier absolut berechtigt. Und wenn du keine Wohnung findest in Hamburg oder wenn du keinen Job findest oder keine Partnerin oder Papa gestorben ist, Mama krank ist, whatever, ja, das sind Dramen. Oft sind nur die Dramen in dann einem globalen Süden auf einem anderen brutalitätsexistenziellen Level nochmal. Die Ausschläge sind härter. Oft. Und trotzdem ist Drama gleich Drama.
Ja, lass uns nochmal zu den vergangenen Tagen kommen. Warum ist das so ein Megastress? Was macht den Megastress? Weil du organisierst, glaube ich, das Ganze, ne?
Nein, dann wäre es nochmal ganz, dann wäre es viel mehr Megastress für alle anderen Beteiligten.
Was bist du denn in dem Ganzen bei der Millen Talk Gallery?
Ach, ich habe ja irgendwann mal diese Idee gehabt dazu und bin dann so reingerutscht und habe das ja auch jahrelang organisiert und federführend so. Deswegen kenne ich wahrscheinlich mit am besten diese Veranstaltung, die Komplexität von dieser Veranstaltung. Letztendlich bin ich jetzt eher sowas wie Service Provider, Dienstleister für meine Kollegin, dass ich denen zuarbeite beim Booking, bei ein paar Künstlerinnen, bei ein paar Top-Kunstkäufern und so weiter, mal bei irgendwelchen Social-Media-Aktivitäten und so weiter. Also im generellen Ökosystem von Vivo Kanakwa bin ich Free Integrated Radical. Das heißt, ich habe keine klassische Rolle. So, ich habe keine HR-Verantwortung, keine Budgetverantwortung, habe auch kein Budget. Und darf mir Ideen einfallen lassen, wie sich Menschen engagieren und sehr viel mit externen Schnittstellen zusammenarbeiten und versuchen, Dinge auf die Kette zu bekommen, wie damals die Water is Human Right Kampagne oder dieses Pfandbecher sammeln oder eben die Millen Talk Gallery. Und dann.
Also du machst da alles mit im Prinzip.
Nee.
Bist Ansprechpartner.
Nicht alles, um Gott. Man darf sich da selber überhaupt gar nicht so wichtig nehmen. Ich hatte ein paar Lucky Punches. Vivo Kanakwa hatte ein paar Lucky Punches und die meisten Ideen entstehen ja nicht durch eine Person, sondern durch das Zusammenspiel von Menschen in Zeit und Raum. Daran glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass es die Millen Talk Gallery meine Idee war, sondern Henning Heide kam auf die Henning Heide kam um die Ecke mit den Fotos vom alten Stamm, den Porträts von den über 80-Jährigen aus dem Verein. Und ich habe gesagt, ey, die müssen doch im Stadion hängen. Und als wir dann diese Ausstellung finanziert hatten, einen Sponsor gefunden haben, weil das ja nicht die Aufgabe von Vivo Kanakwa per se ist, Kunst zu zeigen im St. Pauli-Stadion und den Fans was zurückzugeben, sondern Wasserprojekte zu finanzieren. Und als wir den Sponsor gefunden haben, haben wir gesagt, okay, dann lass doch noch Rebelzer fragen, lass noch Los Piratos, die Low Bros und so ein paar Künstler, die wir kannten. Und zack, war die erste Ausstellung. Und dann war das Feedback eben sehr gut. Und dann haben wir es über die Jahre weiterentwickelt, bis auf ein Level, wo wir jetzt gerade, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Programm hatten. Und 12.000 Menschen hier inspiriert haben, hier ohne große Abfucks durchgeschleust haben, weil letztendlich ist es ja, die Verantwortung ist schon groß, weil du die Verantwortung für das Stadion hast, für die Sicherheit der 12.000 Besucherinnen, für die 400 Ehrenamtlichen, für die Künstlerinnen, für deine festangestellten Kollegen, für dich selber, und das ist schon, finde ich, immer große Verantwortung, deswegen ist danach auch dieser Druckabfall so groß.
Mhm. Du bist ja von Anfang an dabei. Du bist einer der Mitbegründer. Das sind ja, ich glaube, ich habe gelesen, dass du das zusammen mit Benny Adren, das stimmt ja so nicht. Das waren ja noch mehr, ne?
Du brauchst für einen Verein 7 Menschen.
Ja, alleine. Aber du warst eine dieser Personen. Und erklär mal so ein bisschen, wie das damals zu diesem Engagement kam.
Genau, also insgesamt sind es 11 Gründungsmitgliederinnen, die Vivo Kanakwa de St. Pauli e.V. was das erste ist, was wir gegründet haben, nämlich den gemeinnützigen Verein. Die Vereinseintragung muss, glaube ich, 26. oder 28. September 2006 gewesen sein. Ich weiß immer nicht, ob 26 oder 28. Und das war das erste, was wir gegründet haben. Wie es dazu kam, Letztendlich hatte Benny die Idee mit seiner Position des Profifußballers bei so einem Verein wie St. Pauli, der ganz klar aus dieser, manche würden jetzt vielleicht sagen, links-grün, woke, versifften Bubble kommt, ne? Dieses Che Guevara, dieses politisch Aktive, dieses wirklich kein Millimeter dem Faschismus irgendwie breit machen, ne? Dieses ganz klar politisch und sozial aktiv sein. Mit diesem Verein was machen, um ja Nutzen für die Gemeinschaft zu generieren. Und als er dann auf diesem Trainingslager in Kuba war und die Wasserprojekte gesehen hat, hat er gedacht, ey komm, lass doch da supporten, hat dann gegoogelt, welche NGO da am Start ist, was die Welthungerhilfe, und dann kam es zu der Kooperation mit der Welthungerhilfe und dadurch ist so dieses Engagement überhaupt erstmal entstanden, ja, und dann war die Aufgabe 50.000 Euro zu sammeln.
Also nicht für euren eigenen Verein, sondern für die Welthungerhilfe.
Genau, damals noch. Genau, das war ja quasi 1.5., kann man so sagen, 2005 hatte Benny die Idee. Und man muss wissen, wir sind zusammen aufgewachsen. Ich war 2 Jahre unter ihm auf der Schule. Ne? Ich kannte ihn, dadurch, dass ich 2 große Schwestern hatte, kannte ich alle älteren Leute auf der ganzen Schule und so weiter. Lars und Tobi. Also Lars war mit ihm in der Klasse, Tobi war auf der Realschule, aber unser Buddy und so weiter. Also wir kennen.
Das waren eigentlich Leute von früher alle, ja?
Genau. Also 4 sind alle aus Süddeutschland und dann kamen eben ein paar aus Hamburg dazu.
Und hat er dich einfach angerufen und gesagt, hier?
Nee, es war, bei mir war es so, dass ich damals eh nach Hamburg ziehen wollte, wegen meiner damaligen Freundin, die hier eine Tanzpädagogin in Ausbildung, und die hatte die Wahl zwischen Nürnberg und Hamburg, und ich habe nur gesagt, bitte mach Hamburg, weil hier ist Benny, klar, ey, Benny war schon immer eine Lichtgestalt irgendwie, hat schon damals bei U16 Nationalmannschaft gespielt, beim VfB und so weiter, und ich wusste, wenn, ey, Benny hier ist, ist geiler als in Nürnberg, plus ich will immer so leben, dass man die CSU gar nicht wählen kann. Und deswegen war das jetzt für mich nicht so richtig eine Auswahl, sondern da war ganz klar, bitte lass nach Hamburg. Und dann bin ich bei ihm auf der Couch gecrashed und bin dann so reingestolpert in dieses Viva Con Agua.
Also er hat dich gar nicht persönlich angerufen und angefragt, sondern du bist einfach zu ihm, hast das mitgekriegt, dass das Ganze starten soll und hast gesagt, hier, was machst du denn da?
Genau, und dann hat er mich natürlich immer mit zu den Terminen nehmen wollen und am Anfang war das so, ey Benny, ich komme voll gerne mit, aber die wollen mit dir quatschen, das ist deine Idee, ich supporte dich da gerne und so weiter. Und peu à peu ist man dann halt immer mehr mit rein gestolpert in dieses ganze Viva Con Agua, weil irgendwann war dann für mich auch so ein Moment, wo, das war glaube ich 10. Februar 2006, weil das war auch mein Geburtstag, wenn ich mich richtig erinnere. Und da gab es dieses im alten Clubheim von St. Pauli noch, also hier auf der Gegend gerade jetzt, Penisverletzung durch Masturbation mit dem Staubsauger, gelesen von Heinz Strunk und Tim Melzer, und danach schwule Mädchen Soundsystem, Ecke fettes Brot aufgelegt. Du konntest damals nur mit einer SMS teilnehmen, 5 € Spende damals. Also damals gab es ja noch die, gab es gar keine iPhones, ist glaube ich gerade in dem Jahr entwickelt worden. Und ich wurde dann als Marathonmann vorgestellt und die Leute konnten 5 € setzen pro Kilometer. Und ich wurde mit Cuba Libre und Kippe auf der Bühne präsentiert und alle dachten so, ich kann eh kein Marathon laufen. Und dann bin ich einen Marathon 3 Monate später gelaufen und habe irgendwie 2.500 € für Viva Con Agua gesammelt. Und so habe ich gemerkt, ey, ich kann nicht viel, aber ich kann laufen. Und also konnte ich damit irgendwas beitragen. Man muss ja wirklich das so bedenken, wir wussten ja nicht, was ein gemeinnütziger Verein ist, wie eine Satzung geht. Wie man irgendwie Entwicklungszusammenarbeit macht. Was ist dieses Entwicklungszusammenarbeit überhaupt? Wie sammelt man Spenden? Was sind Spenden formal juristisch? Höhe selbstwählbar, anonym muss sie erfolgen können und ohne Gegenleistung. Das ist uns alles, haben wir alles erlernt. Und ich hatte nicht mal eine E-Mail-Adresse damals. Weißt du, ich war Geschichts- und Anglistikstudent und Benny war Profifußballer. Also wir waren ja gar nicht, wir hatten ja auch nicht vor sowas wie Viva Con Agua. Was ist dieses Viva Con Agua überhaupt heute? Und was war es damals und was letztendlich war es genau das Gleiche und doch ist es heute natürlich im ganz anderen Gewand, dass es daherkommt. Ja.
Also ihr hattet nur diesen sozialen Wunsch, aber keinen Plan.
Kann man so sagen, und der Plan, ich glaube bei uns, also das ist sicherlich, ne, da muss man auch ganz klar sagen, ich bin nur eine Perspektive von Viva Con Agua. Da gibt es zum Glück andere Menschen auch noch, die was steuern und organisieren und auch verantworten und so weiter, auch in den Geschäftsführungspositionen etc. Aus meiner Perspektive ist der Plan immer im Nachhinein entstanden. Wir haben ganz viele Sachen gemacht, die wir nicht kannten, wie eben dieses Pfandbecher sammeln, wie eben auch das Wasser auf den Markt bringen. Da hat Benny gelernt, wie man einen Businessplan schreibt, etc. pp. Jetzt hat er das richtig durchstiegen. Also, oder vor 10 Jahren schon, als wir Break-Even gegangen sind und so weiter. Aber das hat gedauert, bis man wirklich so die Komplexität von diesen verschiedenen Sozialunternehmen, die wir gegründet haben, oder sozialen Vereinen oder Stiftungen, wirklich durchsteigt und da wirklich einen Plan auch machen kann. Ja. Das ist so ein bisschen anders.
Wir waren alle auch ganz schön jung, ne?
Wir waren sehr jung und heute ist Gründen anders. Erstens wird Gründen sehr glorifiziert. Also das neue Ding da, so gerade auch in dieser LinkedIn-Startup-Tech-Bubble und so weiter und Gründen, yeah, just for the also, ne, ich habe einen Menschen mal getroffen, der hat mir dann sich als Future CEO und Future Founder vorgestellt. Da habe ich gefragt, was willst du denn gründen? Egal, Hauptsache was gründen. Ich so, ey, warte mal. Und für mich ist das halt oft so eine falsche Perspektive, weil, ey, ich weiß, wie anstrengend das ist. Wie, ne, wir haben vorher kurz über die Verantwortung gesprochen. Du hast halt, wenn du sowas wie Wokon Akwa oder anders gründest, wenn du da durch Scheißphasen gehst, dann hast du natürlich die Verantwortung, wie du deine Mitarbeitende durchschleppst. Du überlegst dir, wenn du in Krisensituationen bist, wen würdest du entlassen und wie führst du die Gespräche? Wann würdest du dich selber entlassen? Würdest du erst dich entlassen oder bist du der Letzte, der geht, weil du das Ruder vielleicht und so weiter? Das sind alles Gedanken, die vielleicht auch Arbeitnehmer manchmal gar nicht sehen bei den Arbeitgebern. Und ich bin auch Arbeitnehmer. Ich bin ja, und das ist ja auch was, was Leute nie checken. Vivo Con Agua gehört uns ja nicht. Ich verdiene 6 brutto. Ich kann jederzeit gekündigt werden von Vivo Con Agua. Also ich bin Arbeitnehmer und irgendwie auch Arbeitgeber. Und ich glaube, dieses Gründen wird halt oft falsch konnotiert. Und für mich ist es eher wie so ein Kind, dass du halt dein Leben lang an der Backe hast. Im negativen wie im positiven Sinne. Eine unfassbare Selbstwirksamkeit und so weiter. Ganz viele Möglichkeiten, auch eine Kultur zu prägen und Spielwiesen. Und aber es ist halt auch letztendlich, wenn es hart auf hart kommt, stehst du halt um 3 Uhr nachts auf oder machst 3 Nächte durch, ist ja egal, weil es ist dein Baby. Und es ist ja auch, wenn, ne, und ich glaube, alle Eltern verstehen das, weil jeder hat sein Baby nachts schon rumgetragen und es konnte nicht schlafen und hatte Fieber oder irgendwas und man hat sich Sorgen gemacht. Und genau das ist, glaube ich, schon auch so eine, gerade wenn man da noch eine hohe Identifikation mit sowas hat, wie Vivo Con Agua. Es gibt bestimmt auch Unternehmer, Gründer, wo die Identifikation nicht so hoch ist, weil vielleicht das Produkt irrelevant ist. Ja, aber das ist ja bei uns nicht mal. Sondern die Leute tätowieren sich Vivo Con Agua Logo. Ja, jetzt am
Hast du auch?
Ja, am Arsch habe ich das, ja.
Am Arsch?
Ja.
Warum da?
Ach, weil, ja, das ist so eine abstruse Geschichte
das
eigentlich.
Das soll am allermeisten wehtun, am Hinterteil.
Weiß ich nicht.
Hat mir Marco erzählt, und Marco vom Lemitz hat, glaube ich, wie viel Prozent? 90% seines Körpers tätowiert, aber einen blanken Hintern, weil es so wehtut am Hintern.
Okay. Also mir, ja, ich weiß gar nicht, ob es so arg wehgetan hat. Letztendlich hatte ich, dadurch, dass ich so viele Leichen gesehen hatte, immer nicht so eine geile Verbindung zu Tattoos und wollte nie mich tätowieren lassen. Dann habe ich in der Millantor Gallery mir mal, ich kaufe mir immer natürlich auch Kunst hier und habe immer so ein Limit, das ich mir dann setze, weil nicht so viel Geld verdiene und dann, damit ich nicht krass überreize, aber überreize es eigentlich auch immer wieder. Long story short, konnte ich mir ein Kunstwerk nicht leisten und dann hat ein Kumpel, der sehr, sehr, sehr vermögend ist, mir es gekauft, wenn er mich tätowieren darf und hat dann mir das Vivo, dann haben wir uns auf die Stelle und den Inhalt geeinigt und er hat dann noch ein PC dazu tätowiert, das heißt ein PC ist noch unter dem Vivo Con Agua Logo. Manche denken, es steht vielleicht für Political Correctness, ich weiß, dass es für Philipp und Caro steht. Caro war die Tätowiererin, der es gezeigt hat, die es ihm gezeigt hat und Philipp ist derjenige, der mich tätowiert hat, ja.
Jetzt hast du da PC auf deinem Hintern stehen?
Und Vivo Con Agua Logo?
Ja, das ist ja, das passt ja schon gut auch. Aber,
passt.
Aber das PC?
Passt nicht so.
Stört dich nicht?
Naja, kurz habe ich gedacht, es ist schon so täglicher, wie sagt man, also ist natürlich schon so übergrifflich, ohne das unabgesprochen zu machen. Dadurch, dass ich aber oft auch ein Grenzgänger bin, habe ich das als Form des Feedbacks und des Geschenks genommen. Auf der anderen Arschbacke steht Agnes for Change. Das war eine Kampagne, die wir im Auswärtigen Amt damals mit der damaligen Außenministerin gemacht haben, um ja zum Tag, zum Weltfrauentag, am 8. März war das, um darauf aufmerksam zu machen, dass in der Entwicklungszusammenarbeit die meisten Projekte eigentlich mit Frauen laufen, egal ob das Mikrokredite sind von Professor Yunus etc. Und da meine Frau Agnes heißt, habe ich dann Agnes for Change mir tätowieren lassen. Genau. Und dann habe ich noch das den Namen meiner Tochter. Und wenn mein Sohn endlich seinen Namen schreiben kann, dann tätowiere ich mir den noch und dann bin ich erstmal fertig.
In seinem Schriftzug?
Ja, oh, genau. Also
jetzt kommt hier wer.
Kein Problem.
Ja, macht ja nichts.
Genau, wenn er seinen Namen schreiben kann, aber das dauert vielleicht noch ein Jahr.
Und das dann alles auf dem Hintern wieder zu finden?
Nee, das ist auf dem rechten Knöchel ist der Name meiner Tochter und links kommt dann mein Sohn hin.
Okay.
Ja.
Voll geballert der Körper.
Ich würde sagen, vielleicht eher 5%. Also noch weit weg von Herr Lehmitz.
Herr Lehmitz? Ja. Marco.
Marco.
Ja. Marco vom Lehmitz.
Vom Lehmitz, genau. Also.
Ja. Hey, den kannst du dir ja mal angucken. Da siehst du, wenn du so weitermachst, wo das dann irgendwann endet.
Ja.
Mit tätowierten Augäpfeln und sowas.
Ey, also.
Du, jeder wie er möchte, ne?
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich finde, das ist ja auch so einfach, solange es keine anderen Menschen stört in ihre Entfaltungsmöglichkeiten und einschränkt in ihren Bedürfnissen. Hey, I don't care.
Ja, tätowier dich von eigentlich oben bis unten. Niemanden was an, was er mit seinem Körper macht.
Korrekt.
Wenn er das so schön findet, dann sei es ihm total gegönnt. Und er ist bestimmt
wunderschön.
Er sieht schon heftig aus.
Heftig
schon,
schön.
Schon ein bisschen viele Horrorsachen so im Gesicht für dich. Also das, also mir wäre das ein bisschen viel Horror. Ja. Aber er steht drauf und deswegen ist das perfekt. So wieder zu dir, weg von Marco.
Ja.
Was hast du damals, als du mit eingestiegen bist und erstmal ja ehrenamtlich und studiert, was war eigentlich dein Plan? Was wolltest du werden?
Also ich habe nach dem Abitur Zivildienst gemacht und bin Krankenwagen gefahren, 18 Monate und habe da gemerkt, dass ich mit Menschen mag. Also ich mag den Austausch mit Menschen, weil man so viel lernt irgendwie von Menschen und auch echt eine gute, spaßvolle Zeit haben kann. Ich fand aber dieses Menschen am Ende ihres Lebensweges sehr anstrengend, weil du dann doch echt viel Krankheit, Trauer und Tod strukturell in dem Job drin hast. In jeglicher, deswegen habe ich auch so krassen Respekt vor allen Leuten, die Krankenschwestern sind, Ärzte, Sanitäter, Feuerwehr etc., die immer wieder auch mit diesen Energien umgehen müssen und die transformieren in ihrem Leben so. Und für mich sind es absolute Helden eigentlich des Alltags, weil wenn du die brauchst, dann bist du einfach Gott froh, so die zu haben und die schmeißen halt auch unsere Gesellschaft, wenn man es genau guckt, ja, oder systemrelevant, wie es damals hieß. Und meine Schwester ist auch systemrelevant, die sagt immer, ey, hört auf zu klatschen, zahlt mich einfach gut.
Was macht die?
Die ist in dem Fall Notärztin, also die wird schon ganz gut bezahlt.
Okay, ich wollte gerade sagen, okay, ich hatte jetzt mit Altenpflegerin gerechnet.
Die ist nicht die
Krankenschwester-Kategorie. Also Notärzte kriegen ja schon noch ein bisschen was, ne? Also
ja, ja.
Da wird sie von leben können.
Ach, ey, die schickt mir jeden Monat unangekündigt und ohne Triggerwarnung ihre Gehaltsabrechnung, nur um mir zu zeigen, dass sie deutlich mehr verdient wie ich. Ist eine ganz besondere Schwester, ich habe sie sehr lieb. Aber das heißt, ich wollte...
Ist das so ein Konkurrenzding oder so?
Nö, gar nicht. Also nicht bei mir. Das heißt, ich wollte mit Menschen zusammenarbeiten, aber eben mit Jungen dann. Und dann habe ich gedacht, okay, witzigerweise jetzt für mich macht es voll Sinn, weil ich gar nicht so viel anderes kannte. Natürlich außer dieses ganze Gesundheitswesen durch meinen Vater und Arzt und bla bla bla. Und wollte dann Lehrer werden, um mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Habe dann angefangen, Geschichte und Anglistik zu studieren in Heidelberg und bin dann nach Nottingham im Auslandssemester und dann von Nottingham direkt nach Hamburg zu Benny. Und dann fing dieses Viva Con Aqua an. Aber das heißt, eigentlich wollte ich Lehrer werden.
Lehrer?
Habe auch 27 Semester studiert, um dann scheinfrei abzubrechen.
Wow.
Mhm.
Hast dir aber Zeit gelassen, haben sich deine Eltern bestimmt total gefreut.
Meine Eltern fanden es total scheiße. Bis heute finden sie es noch ehrlicherweise nicht gut, dass ich keinen Universitätsabschluss habe. Wahrscheinlich hätten sie sich auch den Doktortitel gewünscht eher, also vor allem meine Mutter, glaube ich. Mein Vater ist so relativ gewesen und es hat sehr lange gedauert, bis sie auch gecheckt haben, ey, dieses Viva Con Agua ist gar nicht so Quatsch, was die da machen. Weil natürlich im Süden es ein bisschen länger gedauert hat, bis es angekommen ist. Hier in Hamburg, weißt du, so, man muss denken, 2012 oder so oder 13 hat die Uni ja schon unser Wasser getrunken. Die haben dann so ein Experiment gemacht, oder was heißt Experiment? Sie haben gesagt, ey, wenn 3 Monate lang genauso viel vom Viva Con Agua verkauft wird, wie vom, in dem Fall war das Coca-Cola-Wasser, was uns natürlich ein bisschen sehr hart gefreut hat, dann bleibt Viva Con Agua. Und seitdem ist Viva Con Agua drin. Das heißt, die, aus meiner Sicht, die Professoren, die mich unterrichtet haben, haben schon unser Wasser getrunken. Das heißt, das hatte ich schon so, ey, eigentlich brauche ich diesen Abschluss nicht mehr. Weil wir damals auch schon Sachen gemacht haben, wo ich wusste, okay, ich würde mich jetzt nicht weiter in diesem Lehrberuf sehen, sondern ich würde dann eher in die, damals habe ich halt Veranstaltungen organisiert, non-stop, ja, Events, Benefits, Fußballspiele, die Millantor Gallery, andere Festivals und so. Ich wäre dann eher zu sowas wie Scorpio gegangen oder hätte wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt 2013 schon auch gesagt, ey, ich gründe einfach selber irgendwas. Weil ich halte es auch mittlerweile so, warum sollst du für irgendjemand anderes arbeiten, also dem dann noch die Firma gehört und die voll nach vorne bringen. Also wenn die Firma quasi der Gemeinwohlökonomie gehört, dann bin ich erstmal motivierbar. Aber für jemanden arbeiten, der dadurch einfach sehr, sehr viel Geld verdient, nee. Das würde ich nicht machen. Nee, also das finde ich, das macht in meiner Denke...
vielleicht gar nicht so schlau gewesen mit dem Lehrer. Schön Beamter.
Naja, da ist es ja was anderes. Rein theoretisch ist ja für den Staat...
Aber das ist natürlich auch für das Allgemeinwohl.
Genau, ist komplett ja. Fürs Allgemeinwohl. Dass wir oft ein Problem haben wie das Allgemeinwohl und dass das Allgemeinwohl von Menschen wie Friedrich Merz gerade entschieden wird und der dann vielleicht nicht an das Allgemeinwohl denkt, sondern seine Sozialisation bei BlackRock eher eine sehr wirtschaftlich getriebene ist. Das ist dann zu diskutieren. Aber per se ist ja, wenn du quasi für den Staat arbeitest und auch Steuern oder so, erstmal Gemeinwohlökonomie. Und so, und sonst funktioniert dieses System nicht. Abseits davon, dass es vielleicht auch gar nicht funktioniert. Aber das ist eine andere Baustelle, eine andere Fragestellung. Aber deswegen, ja, für mich ist auf jeden Fall Lehrer gewesen, auf jeden Fall was Soziales. Und wenn man zurückgeht, mein Vater zum Beispiel hat mir immer gesagt, der ist 42 geboren, dass damals die schlauesten und besten Köpfe immer Lehrerin geworden. Also damals viel Lehrer, weil, ne, andere Zeit, noch patriarchalere Strukturen mal 5 und so weiter. Das heißt, da musst du es kaum gendern, aber da sind die schlauesten Köpfe immer Lehrer geworden. So, und heutzutage ist es eher so, dass die gefühlt schlauesten Köpfe dann zu Boston Consulting gehen und Unternehmensberatung machen oder Venture Capital oder Investment for bla 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 und eigentlich nur in dieses Make Money, Money, Money Game reingehen und gar nicht für Gemeinwohl oder wie man jetzt vielleicht eine Gesellschaft sozialer und tragfähiger für die Zukunft ausstatten kann.
Tja, das ist ja sowieso das gesellschaftliche große Problem, dass die Menschen persönliches Glück mit Geld verbinden. Wenn du da so unterm Wasser anhängst, hier ist ein Wasser drin, möchtest du eins?
Nee, alles gut, wir propagieren ja wirklich
Leitungswasser trinken.
Absolut, das ist ja das, was ganz viele auch nicht in ihren Kopf kriegen und so weiter, dass wir ein Spagat da gehen, zu sagen, ey, eigentlich wollen wir, dass der Wassergetränkemarkt in Deutschland schrumpft und so viele Menschen wie möglich Leitungswasser trinken. Auf der anderen Seite wollen wir mehr an diesem abgefüllten Flaschenmarkt haben mit Viva Con Agua. Weil aus unserer Sicht macht es nur Sinn, eine soziale Alternative zu haben, gerade im Bereich Wasser. Aber eigentlich musst du es in jede Industrie bringen, eine soziale Alternative. Und wenn es eine soziale Alternative gibt, dann ist ja die Frage, warum gibt es eine antisoziale? Also warum gibt es das Gegenteil von sozial? Und warum ist das eigentlich der Usus in unserer Welt? Warum haben wir fast in jeder Industrie, ich meine, Elon Musk mit Tesla ist so das Paradebeispiel, auch wenn es da ja vielleicht sogar noch eine Klimakomponente gibt, ja, die ich ihm gar nicht abstreiten will, aber ist so das Paradebeispiel, wie man einfach dann so viel Geld reinpumpt in ein System und damit auch in einen Mensch, dass er einfach komplett einmal fehlen die Worte.
Ja, ich sehe es. Du schließt die Augen.
Meine Diplomatie kann mit dieser Müdigkeit nicht ein Wort finden.
Dann lassen wir das. Dann kommen wir nochmal zu deinem Vater. Du hast nämlich vorhin gesagt, dass du irgendwie, also Vater Pathologe und mit 14 viele Leichen gesehen, weil du da gearbeitet hast?
Ja.
Was hast du da gemacht mit 14?
Du, jetzt kann er ja die Probation oder wie man das denkt, nicht mehr verlieren. Deswegen kann ich da sehr entspannt drüber sprechen. Also ich habe histologische Färbe- und Schneidearbeiten gemacht. Das heißt Gewebe geschnitten, gelernt, wie man das macht. Also medizinisch-technische Assistenz, Hiwi-Jobs, so. Das Gewebe wird ja schnellschnittmäßig geschnitten, um dann unter dem Mikroskop angeschaut zu werden. Dafür muss es gefärbt werden. Und das habe ich quasi gelernt und dafür ja ferienjobmäßig. Dann habe ich so Recherche.
Man kann auch Zeitung austragen.
Man kann auch Zeitung austragen. Ja, ich habe viel gelernt. Krankenhaus ist ein absolut guter Lehrbereich, weil du unterschiedliche Hierarchien hast. Du hast eine krasse Struktur. Das muss eine krasse Struktur sein, sonst funktioniert nicht. Du kannst dir Prozessmanagement abgucken. Du siehst, wie Menschen miteinander interagieren. Du siehst sehr viel. Du musst in die Empathie kommen. Sozusagen, weil du im Austausch mit Menschen bist. Von daher habe ich sehr viel gelernt.
Also du hast das Fanjob-mäßig bei Papa gemacht, aber er hat dir das Gewebe gegeben, er hat es entnommen, ja?
Ja, das auf jeden Fall.
Aber du warst dabei?
Ja, also ich war später als Sanitäter, dann musste ich mal dabei sein. Ich habe schon auch mal im Raucherbein, als ich dann geraucht habe, hat mein Vater mir mal ein Raucherbein aufgeschlitzt mit mir. So,
was? Als Schocktherapie oder
genau,
was?
Genau, Schocktherapie. Danach bin ich natürlich gleich raus, eine rauchen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Und ich war schon so unterwegs, dass ich dann halt, weißt du, wenn es der Job von deinem Vater ist, dann hat es auch eine andere Normalität. Und ich bin schon mit Frühstücken, Brötchen reingegangen und habe geguckt, was im Kühlschrank drin liegt. Und so. Und natürlich ist es unter Gesichtspunkten, kann man das kritisieren, kann man sagen, es ist kein Surrounding für einen 13-Jährigen, whatever. Ja, alles cool. Ich war aber in ganz vielen Ländern auf dieser Welt reisen, wo ich auch dachte, es ist kein Surrounding für einen 13-Jährigen.
Naja, aber der Tod gehört ja nun dazu.
Genau.
Also, und Leichen sehen ist ja nun, wenn man da ein anderes Verhältnis zu kriegt, unser Verhältnis zum Tod und zu Leichen ist ja eher das, was problematisch ist und nicht.
Danke.
Ja,
absolut. Ich sehe das auch so. Den Tod raus aus der Gesellschaft zu nehmen und auch die alten Menschen, was wir mit Altenheim machen, halte ich einen für den fatalsten Fehler, die wir machen können, weil die Familien dadurch geschwächt werden. Du brauchst eigentlich starke, intakte Familiensysteme, weil es die kleinste Zelle der Gesellschaft ist. Und was wir machen, ist für horrendes Geld, also die Street-Art-Oma, die jetzt hier immer in der Galerie eigentlich kommt, die hat mir gerade erzählt, dass sie 3.500 Euro zahlt und noch voll intakt im Kopf ist und alle behandeln sie aber, als wäre sie Hade Dude Baba Baba Liga Gaga wäre im Kopf. Und sie dreht komplett durch. Und sie nennt es nur die Anstalt und sie sagt, Micha, hol mich hier raus. Wenn du es irgendwie hinkriegst, find mir einen anderen Platz. Die behandeln mich hier einfach so. Und wenn man sowas hört, dann denkt man einfach nur so. Und in dem Fall ist der Kontext natürlich irgendwie so, dass keiner der Familienangehörigen sich um sie kümmern kann. Weil alle in ihrem Hamsterrad sind. Und wenn meine Eltern jetzt richtig krank wären, dann hätte ich keine Chance, die zu pflegen. Gar keine Chance.
Das wäre meine Frage gewesen, wie es denn mit dir aussehen
mit
würde.
Mit den zwei kleinen Kindern keine Chance. Ich habe den Deal mit meiner Schwester, ich habe zwei Schwestern mit der einen, dass wir zahlen würden und die andere sich um die Pflege kümmern würde, weil sie halt Notärztin ist, ihr System so aufgebaut hat, dass
es
irgendwie gehen würde. Ja,
aber wenn du Menschen hast, die 24/7 Betreuung brauchen, dann funktioniert es auch zu Hause wahrscheinlich nicht.
Nein, und muss man auch sagen, die Lebensqualität der pflegenden Person geht so krass runter. Weil du dann, das ist Aufopfern. Das ist wie Mama sein, nur anders.
Ja. Natürlich. Ich würde sogar behaupten, wenn du eine demente Person zu Hause hast, dass es sehr viel härter noch ist als Mama sein.
Ja, weil bei Mama kommen natürlich die Schönheiten auch, dieses, ne, also dieses ganze Positive, das Lachen, die Freude, dieses Rumkitzeln, Kuscheln, Quatsch machen und so weiter. Und das hast du natürlich mit dementen Personen deutlich weniger.
Ja, die müssen dich dann nur einmal angreifen, dann, ja, ich will mir da kein Urteil erlauben über Menschen, die irgendwie das nicht packen.
Auf keinen Fall. Nein, nein. Das sollte gar nicht so als Urteil sein, sondern es sollte so sein, dass es innerhalb unserer Gesellschaft als völlig normal wird und es so ein absolutes Übersteuern ist und wir gar keine Lösungsansätze mehr haben, wie denn eine Großfamilie zusammenleben kann. Und das führt zu einer gewissen Anonymität, das führt zu Altersarmut, zur Vereinsamung. Ja, da gibt es Studien, wie Menschen früher sterben, weil sie vereinsamt sind. Du kannst sterben durch einsam sein und so. Und das macht halt keinen Sinn. Und zum Beispiel die Street Art Oma wäre super geiler. Ich habe schon überlegt, ob ich sie bei uns, aber sie ist jetzt im Rollstuhl, das ist nicht so richtig.
Street Art Oma, was ist eigentlich die Street Art Oma?
Helga, die kommt seit 2013 hier in die Galerie und macht Fotos für sich. Und macht ein Buch für sich und ist Teil der Familie geworden. Kommt dann jeden Tag hier für eine Stunde. Und die letzten 3 Jahre hat sie uns auch ein Buch gemacht. Und die ist so irgendwie so Bestandteil von unserem Kollektiv-Familiensystem hier in der Galerie. Und wir haben die jetzt über ein Dreivierteljahr versucht zu erreichen und nicht erreicht auf ihre Nummer. Und dann hieß es irgendwann mal, sie ist umgezogen. Und meine Kollegin dachte schon, das wäre eine Verklausulierung für sie lebt jetzt im Himmel. Und lange Rede, kurzer Sinn, haben wir dann aber rausgefunden, dass sie in einem Pflegeheim ist und haben sie dann jetzt hier abgeholt und ihr mal die Galerie gezeigt und so. Und da war einfach mal wieder eine Auseinandersetzung einfach mit dieser Lebenswirklichkeit von Menschen, die da quasi abgeschoben werden. Für horrendes Geld.
Habt ihr noch mehr so Leute wie die, die so Teil irgendwie der Familie sind?
Wir haben sehr
der
viel.
Der Viva Con Aqua Familie.
Ja, auf jeden
so
Fall.
So Supporter einfach oder so.
Auf jeden Fall, ob das eine Claudia und Frank ist, die quasi ihre Rente mit uns hier verbringen, oder ob ein Jörn Wiemann, der sich 2 Wochen immer für die Galerie Urlaub nimmt, oder eine Semra Ünsal. Da sind ganz viele Menschen, die wirklich elementarer Bestandteil sind und auch eine hohe Verantwortung tragen hier in dem Team und schon gefühlt wie so einen hauptamtlichen Job machen, aber das nicht machen für Geld, sondern halt für Community, für eine Sinnhaftigkeit, für eine Beschäftigung, um eben nicht auch in eine Alterseinsamkeit reinzukommen, sondern hier eine Art Familie haben. Die Familie ist genauso nervig wie jede andere Familie. Da gibt's auch den dummen, besoffenen Onkel, der mal einen dummen Spruch bringt, oder die übergriffige Oma oder whatever. Das gibt's doch in jeder Familie. So keine Familie perfekt. So.
Nee. Hast du damals, als sie angefangen haben, hättest du dir jemals vorstellen können, dass das so groß wird?
Ja, das ist ja ganz lustig, weil aus der Außenperspektive ist es immer so groß. Und ja, es ist schon groß. Und
nee, die Wirkung, ne? Also ich meine das jetzt nicht gemessen an irgendwie Mitarbeitern, Festangestellten oder sonst wie, aber die Außenwirkung.
Aber selbst das ist ja mit 150 Mitarbeitern, was man jetzt wahrscheinlich hat, auch mit dem Hotel, mit dem sozialen Gasthaus in Kapstadt, in Hamburg und in Berlin im Bau. Das ist schon, und klar, ey, auch wenn du die anguckst, mit wem wir zusammengearbeitet haben, Billie Eilish, Ed Sheeran, Wu-Tang Clan, also wahrscheinlich auch jede Musikerin, mit der, die ich früher gehört habe, ja, Helge Schneider, Katzenklo, hör mir auf. So, also oh, da ist natürlich klar, und auch das Kunstfestival, und wenn man dann in Hamburg in Villa Viva Office ist, so, das ist schon alles absurd. Und trotzdem versuche ich dem Ganzen immer mit so einer Demut und Entspanntheit und auch dadurch, dass ich ja quasi weiß, woher es gekommen ist und dieses von Level zu Level immer mitgegangen bin, ist es für mich gar nicht so groß, sondern es ist eigentlich so natürlich gewachsen und es ist genau so, wie ich mich vielleicht auch weiterentwickelt habe. Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich bin immer noch die Karotte und Viva Con Aqua ist der Esel und ich andersrum. Ich bin der Esel IA und Viva Con Aqua ist die Kohorte und ich lerne so hinterher, und das ist vielleicht auch das, was ich vorhin mit diesem Plan gemeint habe, dass letztendlich du gar keinen Plan immer machen kannst, wenn du ein Esel bist, sondern die Karotte verändert sich halt die ganze Zeit und du rennst sie halt hinterher und dann kannst du einen neuen Plan machen und dann verändert sich's wieder und dann musst du wieder einen neuen Plan machen, und auch wir sind jetzt an einer neuen Planung, Transformationsphase. Wir werden 20 Jahre nächstes Jahr, ne? Wir haben jetzt unterschiedliche Unternehmungen gegründet, vom Wasser, Klopapier über das soziale Gasthaus, über das Kunstfestival, und müssen uns da einfach auch neu aufstellen und gucken, ja, okay, was machen wir denn jetzt? Und was ist das wahrscheinlich effektivste, coolste, was wir machen können, um so vielen Menschen wie möglich den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu sichern.
Was bedeutet das? Was macht ihr zusätzlich oder was von was verabschiedet ihr euch vielleicht auch?
Ich glaube eher so, vielleicht von was verabschiedet man sich und was fokussiert man und wie schafft man die gemeinsame Kommunikation, weil du hast durch die verschiedenen Entitäten und die verschiedenen Business auch wie so kleine Königreiche, Königinnenreiche ist vielleicht das falsche Wort, aber schon, du hast halt eigene Ökosysteme gebaut, kleine. Weil es voll gut ist, weil kleine Ökosysteme viel agiler und schneller und wendiger sind als diese großen, ne? Das ist dieses Schlauchboot-Tankerbild. Und ich glaube, da gilt so, das wieder alles zu morphen zu einem Ökosystem und sagen, okay, bam, aber alle Kraft voraus und alles gemeinsam auf ein Ziel gerichtet und nicht zu viele unterschiedliche Ziele im System haben.
Ja. Bei eventuell von etwas verabschieden kommt mir, so fies es klingt, die Villa Viva irgendwie in den Kopf. Da gab es ja massive Probleme, ne? Ich glaube, ganz, ganz starke Mitarbeiterfluktuation und es lief auch nicht so, wie man sich das erhofft hat. Gibt es da irgendwie einen neuen Stand?
Also bei der Villa Viva, also ganz ehrlich, im ersten Jahr, okay, anders gesagt. Ich glaube, ich habe mir bei der Villa Viva gar nicht so viele Gedanken darüber alles gemacht. So, da muss man ehrlicherweise erstmal sagen, dass ich quasi die Fläche gefunden habe und dann relativ schnell da Benny übernommen hat, glücklicherweise, um den ganzen Businessplan und diesen ganzen Stakeholder-Management und so weiter machen. Und dass das Ding überhaupt existiert, ist der absolute Wahnsinn. Dass du ein Gebäude in der Stadt, sag ich mal, dem Immobilienmarkt, wo immer nur der finanzielle Zuschlag entscheidet oder das Finanzielle den Ausschlag gibt, dass dieses Gelände für immer in die Sinnstiftung, in die Gemeinwohlökonomie packst, das ist erstmal ein Geniestreich. Dass du einen neuen Business Case für Viva Con Agua und Sozialen aufmachst, der sehr langfristig ist, der aber wirklich sehr viel Geld machen kann. Das Geld wird dann kommen, wenn diese Wette der sozialen Hotelkette aufgeht. Dann funktioniert es. Es funktioniert nicht über die Projektentwicklung und du kaufst quasi Gebäude und baust dann oder so, sondern es geht darüber, dass du Hotellerie machst, dann mietest irgendwo, wo es halt Sinn macht, gerade in den Städten, und über die Lizenzgebühr sehr viel Geld machst. Das ist das Business. Und das entscheidet sich jetzt in Berlin und Hamburg zusammen quasi. Und ich glaube, wir haben sehr viel, wie sagt man dazu, Lehrgeld gezahlt, was okay ist. Doch jetzt müssen wir uns professionell so aufstellen, dass es relativ schnell fruchten wird. Ich bin aber mir ziemlich sicher, dass es fruchten wird. Fluktuation gab es, ich glaube, nicht überdurchschnittlich viel im Vergleich zu anderen Hotels. Ich glaube, Hotellerie hat generell eine hohe Fluktuation, weil es einfach ein sehr anstrengender Job ist. Das ist schon, weißt du, guck mal, ich bin...
Klar, aber wenn das Leute sind, die den Job schon immer gemacht haben, die wissen, wie anstrengend das ist. Und wenn dann von dem Team, was angefangen hat, noch einer da bleibt, dann ist das ja schon viel weg.
Genau, es kommt halt bei sowas.
Aber es gibt ein neues Team, ja?
Ja, es gibt ein neues Team.
Es läuft ja die ganze Zeit. Und es läuft auch jetzt in geregelten Bahnen, sag ich mal.
Es läuft in geregelten Bahnen, sogar geregelteren Bahnen. Es hatte auch viele Komplexitäten. Wir haben das in der Partnerschaft gemacht, was immer auch schwieriger ist, weil du dann nicht alleine quasi voraus, sondern du musst dich ja immer erstmal abstimmen und dann hast du trotzdem eine unterschiedliche DNA und bla bla bla, ohne da jetzt den in Anführungszeichen irgendwie die Schuld beim Partner zu suchen, ganz und gar nicht, sondern wir müssen immer bei uns gucken, was können wir besser machen. Was ich nur sagen will, ist, natürlich kommen in so einem Viva Con Agua Kosmos Ökosystem auch andere psychologische Themen rein, die beim anderen Hotel gar keine Rolle spielen. Beim anderen Hotel bist du einfach Arbeitnehmer. Pff, egal. Dann ist Identifikation okay, ja, wenn du in 4 Jahreszeiten arbeitest und es voll das Hotel mit einer Seele ist und eigentlich aus 4 Gebäuden ist und 100 Jahre alt und dann die, weißt du, so, dort haben die Leute eine krasse Identifikation mit ihm. Aber don't get me wrong, wenn du im Ibis-Hotel arbeitest, weiß ich nicht, ob du dich so krass identifizierst damit.
Vermutlich nicht.
Genau, und das ist ja bei uns dann was anderes. Und dadurch ist auch die Projektion gegenüber einem sozialen Arbeitgeber anders. Dadurch ist der Anspruch, was Rio Con Agua sozusagen auch als Arbeitgeber leisten muss, auch ein anderer und so weiter. Und da kommt dann oft auch, dann opfern sich Leute ein bisschen zu viel auf. Auch da ist Rio Con Agua noch nie so gut gewesen. Die Grenzen müssen die Menschen eigentlich selber ziehen. Also die Leute, wir brauchen selbstverantwortliche, erwachsene, reflektierte Mitarbeitende. Im anderen Fall fliegt sie um die Ohren. Du musst deine
Grenze kennen.
Ja, weil letztendlich, und das ist brutal, aber da hinten steht ein Bild, guck dir an, wie viele Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Da, so, sind so viele, es gibt nie einen Moment, wo du bei Rio Con Agua sagst, Job done. Never. Du musst deine Grenze selber finden. Und ich musste das auch und so, und deswegen sage ich auch in jedem Gespräch, wenn neue Kolleginnen kommen oder so, sage ich ganz klar mehrere Sachen, ich habe ADS, deswegen arbeite ich anders, ich arbeite zu anderen Uhrzeiten wie du, null erwarte ich davon, ich kann nicht für dich Grenzen ziehen, du musst deine eigenen Grenzen ziehen, das kann ich 0,0, aber wenn, und es ist null Problem, wenn du sagst, kann ich nicht, will ich nicht, whatever, nur sag's, so, das ist das einzig Wichtige.
Aber deine Grenzen kannst du ziehen.
Ja, also ich habe strategisch und strukturell Grenzen gezogen, dass ich 15:30 keine Meetings mehr mache, keine Workshops und so weiter wegen den Kindern, dass ich Zeit mit den Kindern habe. Danach arbeite ich aber meistens auch nochmal 1-2 Stunden, gucke mir nochmal die E-Mails an oder aber muss irgendwas abgeben oder. Das heißt, ich arbeite tendenziell eher zu viel. Und das heißt, ich bin noch dabei, Grenzen ziehen zu lernen.
Du hast es gerade schon gesagt, welche großen Künstler euch unterstützt haben. Da würde ich gerne mal drauf kommen, wie das nämlich am Anfang war. Wer war denn die erste Band oder erste Künstler überhaupt, der Viva Con Agua unterstützt hat?
Also die erste Band, der Namen kenne ich gar nicht. Das war ein Konzert, das Remo organisiert hat in der Schweiz. Das war ein Exil-Sampolianer. Der hat das erste Konzert organisiert. Es muss 2005 gewesen sein. Das erste Konzert hier in Hamburg war Pyro und Mellowmarkt. Das müsste 17. Dezember 2005 gewesen sein. Das erste größere Solokonzert war das erste Solokonzert überhaupt in seiner Karriere, war von Bela B., a.k.a. Dirk Felsenheimer, a.k.a. Schlagzeuger von Ärzte. Der hat sein erstes Solokonzert im Knus gespielt für Viva Con Agua. Ist das zu laut?
Nö, einfach weiterreden.
Und der, das weiß ich noch, hat er mir uns mal erzählt, der hat, glaube ich, 6 Wochen drauf warten müssen, dass wir uns gemeldet haben, wo wir das Geld hinüberweisen können. Und keiner von uns war an dem Abend da, weil irgendwie verrafft wurde. Also ziemlich unprofessionelle Zeiten, das ist heute zum Glück alles anders.
Er hat sich bei euch gemeldet und hat gesagt, hier, ich würde euch gerne supporten bei meinem Konzert. Und dann ist da Geld zusammengekommen und er wusste gar nicht,
wohin er es überweisen soll.
Ja, das hört sich sehr professionell
Mittlerweile habe ich ihm das Viva Con Agua Logo tätowiert und er ist sowas wie unser Pate, hat uns philanthropisches Investment fürs Hotel gegeben, überweist jedes Jahr eine Schnapszahl. Ohne Absprache, also einfach so von sich aus, ist Beirat, hat die Stiftung mitgegründet, hat uns damals auch 12.500 Euro. Du brauchst ja für eine Stiftungsgründung 50.000 und der Rest kam von Marcel Eger und seiner Mutter. Marcel Eger war St. Pauli-Profi, genauso wie Benny und Marc Tavasol von Wir sind Helden. Die haben quasi die Stiftung gegründet. Das heißt, Bela ist sowas, finde ich, wie so ein Pate. Ich finde auch Bela ein ganz guter Ratgeber, weil letztendlich ist er Punk geblieben und trotzdem hat er sehr, sehr, sehr viel Geld verdient. Mit Ärzte, mit Merch-Firma, mit Label, mit unterschiedlichen Sachen, mit seinen Büchern. Und in der Linken hast du manchmal das Problem, dass die Geld ablehnen. Das ist auch ein großes Problem momentan, dass natürlich die Rechte hortet Geld, hortet Waffen, bereitet sich vor und so weiter und die Linke zerfleischt sich eher selber. Andere Baustelle, aber was ich sagen will, ist, das heißt, du hast oft in der Linken gar nicht Menschen, die viel Geld schon mal umgesetzt haben. Meine Herausforderung ist ja, ich muss viel Geld umsetzen, um vielen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu sichern. Und trotzdem will ich es auf eine coole Art und Weise machen, die auch ganz viele Menschen aus dem Stadtteil, aus der Ursuppe St. Pauli, wo wir herkommen, nicht abschreckt. Oder zu kommerziell oder zu whatever. Weißt du, wir könnten so viel mehr Geld machen. Wir könnten so viel mehr Geld machen. Was glaubst du, wie oft wir schon irgendwas abgelehnt haben? Eurowings, die uns 3 Millionen Flaschen abkaufen würden. Ja, aber dann gehen die Flaschen halt pfandfrei nach Ibiza, Mallorca und wo landen sie? Im Meer. So, und diese, und dann sagen wir halt, nee, entweder nimmt sie mit Pfand, dann sind es aber 3 Millionen mal 0,25 Cent, ne? Also 25 Cent, das ist viel Geld. Dann sagt Eurowings auf keinen Fall. Machen sie nicht. Natürlich nicht. Und da ist immer das Problem sozusagen. Und deswegen ist auch manchmal das schwierig, wenn du ökologisch, sozial und ökonomisch funktionieren willst, dann musst du manche Entscheidungen, die ökonomisch voll Sinn machen würden, trotzdem anders treffen, weil sie ökologisch gar keinen Sinn machen.
So. Zurück zu Bela.
Zurück zu Bela.
Du hast ihn tätowiert? Du hast ihn tätowiert?
Ja, das war mein erstes Tattoo, das ich gestochen habe. Er nur so, ey, stech mal richtig rein, du hast noch gar nicht getroffen. Ich wusste gar nicht, wie das geht und geschweige denn, dass das so intim ist. Das war am, glaube ich, 15. Geburtstag von Viva Con Agua in irgendeinem Livestream.
Okay, also eigentlich hast du ihn tätowiert, ohne es zu können.
Korrekt, ich habe eigentlich alles, kann man genauso sagen, was ich bei Viva Con Agua gemacht habe, habe ich gemacht, ohne es zu können. Und ich glaube, das ist Teil der Erfolgsgeschichte auch. Dinge zu machen, die du nicht kannst und sie dadurch hast du eine hohe Lernkurve und du machst sie anders, als wenn du sie schon kannst. Für uns jetzt zum Beispiel so ein Punkt bei der Miller & Tuck Gallery, wir wollen die jetzt mal wieder neu machen, neu formatieren. Wir müssen sie auch neu machen, weil sie einfach finanziell überhaupt nicht ansatzweise funktioniert, sondern sie funktioniert auf einer, also sie sind eine Cultural Cow, aber keine Cash Cow. Und jetzt zum Beispiel ist ganz wichtig, einmal Stopp zu drücken und wirklich zu sagen, okay, weißes Blatt Papier, die Miller & Tuck Gallery gibt's nicht. Lass mal denken, wie würden wir es jetzt machen mit dem Wissen, was wir haben. Weil im anderen Fall reproduzierst du einfach die Galerie. Du packst die Messewände in die Mitte, wie wir es seit 5 Jahren machen, du malst die Außenwände an und dann hängst du Kunst drüber. Und dann machst du die Bühne, Kulturbühne da und die Dingsbühne da. Aber es muss ja nicht so sein.
Kann man auch anders machen. Kann aber wie ist denn dein Tattoo geworden bei Bela? Bist du zufrieden gewesen?
Auf jeden Fall, er hat es nicht nachstechen lassen. Ich habe es ihm natürlich angeboten, falls es ihm nicht gefällt und so.
Das hat er schon lange nicht mehr.
Doch, das hat ist er schon auf jeden Fall. Ich habe es neulich gesehen.
Ach, Quatsch.
Nein,
das ist von einem anderen.
Bei ihm ist natürlich auch ein relativ zugehackter Arm gewesen. Da war schon viel. Aber ja, ich meine, es ist eine Ehre, dass... und das gilt für ganz viele Musikerinnen und Künstlerinnen, die sich identifizieren. Ey, es gibt Musiker, die mich anrufen und sagen, ey, mach mal das nicht, weil finde ich nicht gut für meinen Viva Con Agua. Und ich meine, was, weißt du, so die Leute, egal ob es ein Clouseau ist oder ein Materia oder so, die auch Bosse, Antje Schumacher, die waren mit uns in den Projekten, die kennen die Projekte, die wissen, was wir machen, die wissen, mit welchem Herzblut wir das machen, mit welcher Leidenschaft wir hier an den Start gehen und deswegen versuchen sie auch immer, wenn sie eine Anfrage bekommen, dabei zu sein.
Irgendwie. Also die waren mit euch vor Ort. Wie oft warst du schon vor Ort?
20, 30 Mal.
War das so, dass du dort bei deiner ersten Reise das erste Mal mit derartigem Leid konfrontiert warst und mit Menschen in solcher Not oder kanntest du das schon?
Naja, als Sanitäter siehst du ja schon viel Scheiße.
Ja, aber ich meine, also ich war schon häufig in Afrika, ich unterstütze auch ein Projekt in Kenia und das ist ja wirklich eine komplett andere Welt. Das ist
komplett andere Welt.
Und ja. Das erste Mal zu sehen, macht ja wirklich was mit einem. Hast du das da mit Viva Con Agua das erste Mal erlebt?
Ja, also ich war davor nie auf dem afrikanischen Kontinent, ich war davor nie auf dem asiatischen, ich war davor nie auf dem nordamerikanischen, ich war nie auf dem südamerikanischen. Ich war, glaube ich, außerhalb Europas noch nicht. Das heißt, Viva Con Agua hat mich auf all diese Kontinente gebracht. Und dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar und habe unfassbar viel gelernt. Und ja, es ist in Anführungszeichen eine andere Welt. Es ist natürlich die gleiche Welt und so. Und es müsste definitiv nicht herrschen, dieses Leid. Du wirst, wenn du auf den afrikanischen Kontinent natürlich auch mit diesen Ungerechtigkeiten konfrontiert. Und das lässt sich nicht vermeiden. Die Reflexion und dein letztendlich ist ja Freiheit das, was entsteht zwischen ich hau dir jetzt eine runter und wie du damit umgehst. Das ist die einzige Freiheit, die du eigentlich im Leben hast, zwischen einer Aktion und deiner Reaktion. Und so ist es, glaube ich, auch in der Reflexion von so einer Reise, wie gehst du damit um und was machst du damit? Veränderst du deinen Alltag, veränderst du Narrative, jammerst du danach noch oder redest du übers Wetter oder fängst du an, dich sozial zu engagieren? Gründest irgendwas mit einem Impact, ja? Gehst wieder auf Reisen, um nochmal tiefer ein, ne? Um eine zweite Reflexion, eine dritte Reflexion. Weil die erste Reflexion ist auch oft sehr, sehr oberflächlich. Viele haben schon mal gehört, ja, und die haben so wenig, aber lachen die ganze Zeit. Ja, so kann man das auf einer ersten Reflexionsebene sehen. Und genau das habe ich nach meiner ersten Reise auch gesagt. Aber nach der ersten Reflexion. Und es gibt eine zweite Reflexion, eine dritte Reflexion und genau hinschauen macht Sinn. Und dann kommen eben viele Ebenen mit rein. Und die Menschen sind einfach unfassbar resilient, also generell Menschen. Für mich ist das so ein wunderbarer Film, Das Leben ist schön, einer der grausamsten und so, von hier Benigni, wie heißt er, im KZ, der einfach versucht, den Alltag für seinen Sohn so geil zu gestalten, ja, und das zeigt, welche Transformationskraft in uns Menschen steckt und die ist einfach unfassbar und die haben natürlich auch Menschen, die immer wieder Widerstände haben, eine höhere Resilienz. Deswegen triffst du auch viele Menschen da unten im globalen Süden, die eine unfassbare Resilienz haben und einfach damit umgehen und das akzeptieren, weil
es bleibt ihnen nichts anderes übrig, genau. Sie haben keine Wahl.
Genau.
Diese Chancen, wir haben 1000 Chancen, wir haben jeden Tag Chancen, die haben überhaupt gar keine Chancen. Also
genau, nicht nix. Überhaupt gar keine und so weiter, man muss immer aufpassen, dass man es nicht, weil genau dieser mediale, weil sonst ist immer diese, genau da muss man...
Es gibt bestimmte Dinge, die einfach vorgegeben sind. Das ist klar. Die Grenzen sind da
auf jeden Fall Strukturen,
sehr viel enger gestellt.
Genau, absolut.
Ja. Gab es da irgendwas bei der ersten Reise oder überhaupt bei den ersten Reisen, was dir sehr in Erinnerung geblieben ist? Irgendeine Situation oder irgendein Gespräch mit einem Menschen oder so, wo du sagst...
Tausende. Boah. Also wirklich, das sind so intensive Erfahrungen. Ich meine, was sofort in meinen Kopf kam, war... auf jeden Fall in Ruanda an so einer Quelleinfassung, wo ein Kind, das ist kleiner gewesen wie jetzt mein Sohn, der heute 4 wird, der seinen eigenen Kanister hochgetragen hat. Weißt du, so, das ist, wenn ich mir überlegen, dass mein Sohn jetzt sich um seine Wasserversorgung selber kümmern müsste, dann, keine Chance. Viel zu verwöhnt, der kleine Bengel. Ich muss ihn mal anders erziehen. Kleiner Schatz. Das ist genau richtig, wie er ist. Was wollte ich sagen? Das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und das ist schon auch so ein Bild. Ich habe den Junge direkt vor Augen, den habe ich eingespeichert, ganz tief im Herzen. Und immer, wenn ich an so Grenzen komme, ich kann nicht mehr, dann habe ich schon sehr oft an den gedacht und gedacht so, was würdest du jetzt dem Junge sagen? So, warum du jetzt nicht nochmal irgendwie eine Stunde durchziehst oder 2 Stunden hier, whatever. Und ich glaube, von diesen Erfahrungen, und da gibt's aber auch ganz viele, ganz schöne, weil so Reisen sind ja auch unfassbar schön. Der Sternenhimmel in Äthiopien oder in Mosambik ist atemberaubend. Die Küste in Mosambik, Wahnsinn, die Berge in Äthiopien. Ja, also das ist, glaube ich, auch immer das Wichtige, den Leuten zu sagen, ja, da gibt's auch Armut. Und da gibt's auch Dinge, die echt grausam sind. Da gibt's aber auf der anderen Seite auch unfassbare Schönheit. Unfassbare Schönheit und Möglichkeiten, Ressourcen etc. pp. Also niemals Afrika als Einheitsbrei und weißt du, so wie Europa ist auch so vielschichtig. Ob du nach Griechenland fliegst oder nach Finnland hat schon sprachlich einen Riesenunterschied und auch was du einpackst, klamottenmäßig. Einmal Bikini, einmal Winterjacke. Und so ist halt Afrika, vielleicht packst du dir die Winterjacke nicht mit, auch wenn es auf dem afrikanischen Kontinent auch mal kalt werden kann. Auch
aber das hallo, gehört in dazu. Der Wüste, schön Minusgrade in der Wüste, die genau. Erfahrung musst du ja auch schon machen.
Auch das.
Aber deswegen lachen die sich ja auch schlapp, wenn jemand sagt, ich gehe afrikanisch essen. Afrikanisch, was ist denn, das ist wie, ich gehe europäisch essen. Ja, so afrikanisch essen, was gibt's nicht.
Das ist schon eine Ignoranz, die, also ne, bei 54 Ländern, so vielen Ethnien, die Wiege der Menschheit, die unfassbaren Sprachen etc. und diese krassen Unterschied auch in den Ländern. Einfach auch man ganz klar sagen muss, der afrikanischen Perspektive so auf den Sack geht. Also da nicht zu differenzieren und so.
Ja.
Deswegen tut allen Menschen immer da einen Gefallen und differenzierter.
Mhm. Wie ist das für dich, nach Hause zu kommen nach den Reisen? Weil gerade nicht nur die Menschen, die man dort trifft, auch diese Weite und das alles. Kannst du zu Hause dann noch gut ertragen, wenn du längere Zeit weg warst?
Ich kann dann, glaube ich, zu Hause noch viel erfüllender ertragen, weil ich dann natürlich meine Kinder extrem vermisst habe und einfach sehr, sehr dankbar bin, diesen ganzen Luxus, den ich habe, quasi erleben zu dürfen, tagtäglich. Also ich glaube, die Demut, die ich habe, die oder dieses Level an Demut ist schon bei mir relativ hoch ausgefüllt. Ich bin jeden Tag dankbar für das, was ich erleben darf. Ja.
Schön.
Also ich habe auf jeden Fall ein sehr, sehr glückliches Leben und das ist auch das, was ich allen Leuten immer propagiere, ist Engagement für andere macht glücklich. Ich bin derjenige, der am meisten profitiert, auch wenn ich jetzt müde bin oder irgendeinen anderen Bullshit oder so, aber ey, mein gefühltes Gehalt ist bei 50.000, 60.000 Euro im Monat und ich kenne so viele Leute, die 50.000, 60.000 verdienen und die nicht so ein glückliches Leben haben, weil letztendlich viele Jobs gar nicht, wenn du es runterbrichst, so viel Sinn machen in dieser Welt.
Ja, nicht die Erfüllung mit sich bringen, ne? Wir haben ja schon vorhin, du hast ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt, dass du ADHS hast. Warum ist dir das ein Bedürfnis, das auch anzusprechen, darüber zu reden?
Also früher war es überhaupt gar kein Thema. Ich hatte damit ein bisschen kokettiert und so weiter. Ein Kumpel hat mir mal den Spitznamen ADHS-Kevin gegeben. Das habe ich dann zum Künstlernamen gemacht, weil ich keinen besseren hatte. Der steht seitdem in meinem Reisepass. Weil man nur 4 Veröffentlichungen braucht, steht ADHS Kevin Straßenköter. Straßenköter war das Kunstprojekt, das ich damals gestartet habe. Meine Frau Agnes hat irgendwann gesagt, ey, mach mal den Test, damit, falls unsere Tochter das auch hat, weil ADHS sehr oft übertragbar ist, an die Kinder, dass du besser damit umgehen kannst und besserer Papa sein kannst für sie oder so oder über diese Herausforderung. Dadurch habe ich den Test gemacht und dadurch habe ich super viel gelernt.
Wann war denn das?
Im Dezember letzten Jahres.
Okay,
das ist noch gar nicht so lang. Genau. Das ist relativ frisch. Ja. Und ich bin halt so, dass ich bei Social Media eigentlich fast alles immer teile, außer jetzt vielleicht die Gesichter und Namen meiner Kinder oder so, aber sonst teile ich eigentlich fast alles, weil ich glaube, auch an den Mehrwert von Dinge offen zu kommunizieren und so weiter und weiß ja schon auch, dass manche Leute auf das hören, was ich so sag, so, und ADHS ist halt oft noch sehr stigmatisiert und wird so mit Krankheit und betroffen sein und was weiß ich. Das ist sicherlich eine Perspektive und für viele, die jetzt auch nicht so ein luxuriöses Leben haben wie ich in Bezug auf die Arbeitsstrukturen, die um sie herum gebaut werden, können auch unter ADHS extrem leiden. Und wenn das im falschen Job ist. In meinem Job war es einfach absoluter Booster und für mich, manche sagen dann Superpower, um halt ganz viele Sachen gleichzeitig parallel zu machen und über die Grenzen hinaus. Das heißt, ich wäre niemals dort, wo ich heute wäre, wenn ich keine ADHS hätte. Das heißt, ich glaube, ich will so ein bisschen dafür sensibilisieren, ey, ADHS haben ist erstmal voll okay. Kommuniziert, findet ein Setting, in dem ihr arbeiten könnt. Unternehmerinnen sollten ADHS-Leute ein Setting geben, in dem sie arbeiten können und sie nicht verlieren. Weil ich glaube, die Mehrwerte sind gigantisch. So, und die richtig einzubauen, das ist die Herausforderung. Weil im anderen Fall ganz, ganz schnell hast du Systeme gebaut, in denen dann Menschen auf dem Spektrum dann eben nicht eine gute Arbeitnehmerin sein können. Oder halt die ganze Zeit blockiert werden und so weiter. Und das zu reflektieren und zu checken und dafür vielleicht dann auch ein Role Model. Ich meine, ADHS gibt es noch nicht lang. Dass da jetzt ADHS in ganz vielen Führungspositionen sind und Leute haben Schiss, über Dinge zu sprechen, weil sie denken, sie könnten dann den Job verlieren. Das ist auch einer der größten Luxus. Ich denke nicht ansatzweise, dass ich diesen Job verlieren kann. Also wenn, dann kündige ich mich selber. Also, oder ich mache so Scheiße in der Öffentlichkeit, aber ey, dafür
Das wird dir doch verziehen, oder nicht?
Weiß ich nicht. Es gibt sicher auf jeden Fall. Nee, es gibt safe Sachen, die nicht verziehen werden würden. Wenn ich jetzt zum Beispiel Geld unterschlagen würde für Jo Conakwa, es würde nicht verziehen.
Naja, es würde ja nicht in Frage kommen.
Genau, es würde nicht in Frage kommen, weil die Sozialisation nicht so da ist. Deswegen glaube ich nicht, dass es passiert, oder bin sehr überzeugt davon, aber deswegen habe ich zum Beispiel gar keine Angst, und das ist ein großes Geschenk, einen Job zu verlieren, weil Angst, einen Job zu verlieren, heißt, dass du Dinge nicht frei aussprichst, weil du vielleicht deinen Job verlieren könntest. Und so, und deswegen kann ich erstmal frei alles raushauen. Und ja, so jetzt in Anführungszeichen lebt damit, so. Und es führt natürlich dazu, dass andere Menschen denken, ja geil, der hat ADS, der hat's auch geschafft, so, und der hat es so und so gemacht, vielleicht mache ich das auch so und so. Oder, ey, guck mal, wir müssen ein anderes Setting bauen, könnte es sein, dass du vielleicht ADS hast, können wir dir ein anderes Setting bauen, brauchst du irgendwas anderes und so weiter. Und in so Kommunikation kreieren, das ist so ein bisschen einer der Hintergründe,
okay,
warum ich das mache.
Und hat das geklappt mit Kindern, dass das da so
wir haben,
noch ein bisschen anders läuft?
Wir haben sie jetzt noch nicht getestet, aber ich checke natürlich schon ganz oft, warum sie sich zum Beispiel dann sagt, ey Papa, ich brauche eine Pause, wenn ganz viele Leute bei uns zu Hause sind. Zum Beispiel zieht sie sich 3 Stunden zurück, hört ein Hörbuch und zieht ihre eigenen Grenzen, was ich mega finde, was ich als Kind niemals konnte. Also deswegen, da ist sie schon 15 Schritte weiter, und sie da einfach nur zu lassen. Oder zum Beispiel, mittlerweile weiß ich auch, wenn sie so manche Punkte hat, dann darf ich sie erstmal nicht voll labern, eine Viertelstunde, 20 Minuten. Dann muss sie sich erstmal ihr Nervensystem selber runterfahren, und danach kann sie drüber reden. Wenn ich aber direkt, und das will ich eigentlich immer machen, weil auch so
haben. Das ist dir dann wahrscheinlich ein Bedürfnis,
genau,
ne?
Genau. Ich will das dann klären, harmoniesüchtig irgendwie das klären, und kann es nicht aushalten, und sie braucht aber Ruhe. Und sie will es nicht klären, weil jedes Mal klären ist für sie das Ding auffüllen. Und so. Und solche
das kannst
Sachen.
Das kannst du akzeptieren.
Ich lerne das zu akzeptieren. Und ich lerne es vor allem zu reflektieren, wann der Moment ist, weil das ist halt auch das Ding. Man rennt halt manchmal unreflektiert durchs Leben.
Lebst du mit deiner Familie hier auf St. Pauli?
In Wilhelmsburg,
okay. Ja,
wir haben lange auf St. Pauli gelebt. 10 Jahre Wohlbestraße, 4 Jahre Kastanienallee.
Wie empfindest du das Viertel, den Kiez?
Ich liebe und verfluche den Kiez zugleich. Er ist wunderschön dreckig, und er ist saudreckig. Und mit Kindern ist es nicht immer geil. So, du hast zu wenig Natur. Du hast in allen Städten viel zu wenig Natur. 50% der Stadt ist designed für Autos. Völliger Schwachsinn. 96% der Zeit steht still. Wohlbestraße könnte so eine geile Straße sein. Nimm die Autos raus. Mach eine komplette Skate, Fahrrad, Flaniermeile, mega geil. Dreckstraße, weil da immer Autos fahren. So, ich glaube, letztendlich haben wir diese Stadtentwicklung einfach in erster Linie um das Auto herum gemacht. Und das ist einer der größten Fehler. Deswegen finde ich die meisten Städte richtig, richtig hässlich.
Deswegen lebst du jetzt in Wilhelmsburg?
Genau,
weil. Rausgezogen.
Naja, es ist immerhin südlich von der Elbe, und wir haben einen Garten. Und eine ganz geile Community, die Straße. Nee, ist echt, ich bin super dankbar und super happy da. Ich glaube, ich könnte aber auch in anderen Vierteln leben. Und ich habe auch gerne auf St. Pauli gelebt. Und trotzdem empfinde ich das schon so, wenn du natürlich mit Kindern, weißt du, so als Jugendlicher ist mir das da nicht aufgefallen, aber die Kinder sind ja auf einer anderen Höhe unterwegs, im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind auf der Autohöhe unterwegs. Das heißt, die sehen auch erstmal nur dieses Blech, und dann sehen sie natürlich auch den Dreck nochmal anders. Und dann sind sicherheitsrelevante, gibt ja auch Dreck, der gefährlich ist für Kinder, von Spritzen über Glasscherben, whatever und so weiter. Und das ist halt einfach kein geiles kindgerechtes dann Aufwachsen, so, und auch die Spielplatzkultur, die Spielplätze, ich sage immer intellektueller, ästhetischer Endgegner, ja, also ästhetisch sind die ja nicht inspirierend gemacht oder so, wo du denkst, geil, Alter, oder haben super viel Schattenflächen oder haben, ja, der in der Wolbestraße ist ziemlich geil.
Obwohl, ich finde, die Problematik mit Spielplätzen ist noch eine ganz andere.
Es gibt da
Also, irgendwann hört es auf, dass man diese Gespräche führen mag.
Auf jeden Fall, das ist für mich ganz.
Hier ist ja jetzt echt noch klein, da ist die Schmerzgrenze vielleicht noch nicht ganz erreicht, aber Tür aufmachen, Kinder im Garten, ist ja das Allerbeste.
Ist Luxus, ja.
Das ist absolut.
Und da sind wir aber dann auch wieder an einem Familiensystem, wo dann im besten Fall noch die Oma und Opa
irgendwie im Haus wohnen, weißt du, die auch noch Kontakt haben mit jungen Kindern sozusagen und dadurch natürlich auch eher jung bleiben. Und du nicht in dieser klassischen, ich organisiere mein Kind weg, ich organisiere meine Eltern weg, ich organisiere alles weg, nur um zwei Jobs machen zu können, um in Hamburg mit zwei Gehältern zu überleben.
Ja, dann hier eine Nachricht an deine Eltern. Also, er möchte gerne, er hat jetzt ein richtig großes Haus in Wilhelmsburg gekauft. Die Einliegerwohnung ist fast parat. Ja, dann können wir mal ein paar Mal herkommen, ne?
Ja. Die würden, glaube ich, Hamburg wäre für die zu weit weg von den anderen zwei Geschwistern und die sind im Allgäu sehr, sehr happy.
Dann doch nicht.
Ja, nee. Eher nicht.
Dann muss dein Zukunftsplan anders aussehen. Du gehst, du bist müde. Ich will dir jetzt.
Aber das hat nichts mit dir zu tun.
Ich nehme das überhaupt nicht persönlich. Ich will dir jetzt deine Ruhe gönnen. Ich danke dir sehr für das Gespräch und alles, alles Gute für dich persönlich und für euch auch.
Sehr, 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 sehr gerne.
Wir bedanken uns für die Unterstützung von kultkidstouren.de, seit 20 Jahren Deutschlands bekanntester Anbieter von St. Pauli-Führungen. Mit einer bunten Vielfalt außergewöhnlicher Guides, von der anerkannten St. Pauli-Historikerin über Promis aus der Olivia-Jones-Familie bis zur engagierten Sexworkerin. Viele der Guides waren auch schon bei uns im Kiezmenschen-Podcast zu Gast. Ein Best-of gibt's auf kultkidstouren.de/kiezmenschen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei Insta nach Kiezmenschen.